Ja, hallo zusammen, ich bin's, Carsten Linke. Macht es wie ich und hört euch jetzt die neue Folge Vorwärts nach Weit an.
Der Vorwärts nach Weit Podcast. Bei meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu Vorwärts nach Weit, dem 96 Podcast bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Tobi und wundert euch nicht, ich starte mit einer kurzen Werbung. Achtung! Diese Sendung wird euch präsentiert von Dentastico, euren Expertinnen für die Zahnarztabrechnung, und macht alles lieber mit Biber. So, Werbung Ende. Und jetzt starten wir rein in die Folge. Hannover 96 gegen den VfL Bochum. Es gibt einfach gar keine anderen Themen rund um das Niedersachsenstadion. Da freuen wir uns sehr, sodass wir nach dem Trauma von Münster jetzt die Gala gegen Bochum erleben dürfen. Ja, vielleicht gibt es dann doch noch das ein oder andere kleinere Thema. Das wird sich entwickeln heute Abend mit André. Guten Abend, André.
Ja, einen wunderschönen guten Abend. Mir geht's auch wieder besser. Ich habe mich ja so geärgert nach diesem späten Ausgleichstreffer, dass ich mir 3 Jacketkronen rausgebissen habe, die ich nicht habe. Bin dann zu meinem Zahnarzt gegangen und ich sag's ganz ehrlich, ich habe vorher gefragt, ob er von Dentastico abrechnen lässt. Haben sie gemacht, habe ich mir also alle Zähne ziehen lassen. So, ich freue mich.
Wundervoll.
Ja, oder? Ich freue mich riesig auf die heutige Sendung. Es ist ja nahezu die Weihnachtssendung. Da wird ja hoffentlich am Ende wieder gesungen. Da freue ich mich schon sehr drauf.
Nein.
Und ich bin auch richtig gespannt auf unseren Gegner. Schließlich kommt er ja aus keiner Weltstadt.
Es ist großartig. Es ist so, da war so viel drin, liebe HörerInnen. Ach Gott, egal. Guten Abend, lieber Ferdi. Servus.
Advent, Advent, die Hütte brennt. Hannover macht in Münster platt, Markus Mann zieht's in die Mozartstadt. Doch eines bleibt so wie immer, von Fußball hat Martin Kind wirklich keinen blassen Schimmer. Und damit Servus Tobi, Servus an die anderen beiden, Servus an alle da draußen, die diesen Zirkus der Hannover 96 irgendwie dann doch wieder geworden ist, pünktlich zu Weihnachten, die hier mitverfolgen, mitleiden, mit sich hoffentlich freuen am Wochenende. Ich bin gespannt auf die Sendung, gerade weil ich weiß, dass nicht alle von der aktuellen Situation so frustriert sind, wie ich es bin. Insofern bin ich gespannt, was wir über Bochum und vielleicht so die ein, zwei Nebengeschichten, die gerade bei Hannover los sind, so besprechen werden.
Ja, ich bin jetzt auch sehr gespannt nach der Lyrik. Also kommen wir vielleicht zu ein bisschen Zynik. Wir werden es sehen. Guten Abend, lieber John. Schön, dass du auch mal wieder dabei bist.
Guten Abend, Tobi. Guten Abend, Jungs. Ich freue mich auch, endlich mal wieder bei der regulären Sendung dabei zu sein. Es hat sich in den letzten Wochen irgendwie nicht ergeben. Und ich weiß gar nicht, was ich so hinzufügen soll nach so einem schönen Gedicht. Aber es gibt mir gerade berufliche Flashbacks. Wir hatten diese Woche recht viele Meetings. Und da habe ich auch am Ende ein Gedicht eingebracht tatsächlich. Und jetzt habe ich es mal auch zu hören bekommen und kriege diese Perspektive mit, wie man dann doch zum Schmunzeln gebracht wird. Also Respekt, Ferdi.
Möchtest du uns mitteilen? Nein.
Nein, das hat nichts mit 96 zu tun.
Ja, das macht das ja nichts. Das macht ja nichts. Hat Martin Kind in der Regel auch nicht, aber trotzdem müssen wir über ihn reden. Also Ferdi hat es aufgemacht. Natürlich gibt es nicht nur den VfL Bochum als Thema. Im Gegenteil, eigentlich gibt es den VfL Bochum nur als kleine Randnotiz. Es brennt der Baum, hat Ferdi gesagt. Naja, es ist zumindest, wir hatten vor 2 Wochen das Thema VfL Wolfsburg. Man hörte, dass Markus Mann abwanderungswillig ist. Alle dachten, es geht dann auch um den VfL Wolfsburg. So richtig ging es dann doch nicht um den VfL Wolfsburg. Es ging zwar um Konzern und es ging um Geld, aber es ging nicht um dieses Werk an der Aller, das sich Stadt nennt, sondern es ging dann doch um eine, ja, Ferdi hat es beschrieben, um die Heimatstadt eines der größten Komponisten der Weltgeschichte. Das heißt, das ist dann schon eine etwas andere Liga als das VW-Werk in Wolfsburg. Müssen wir uns mit beschäftigen. Beschäftigt sich Hannover 96 mit. Viel war zu lesen von inoffiziellen Absprachen zwischen Martin Kind und Markus Mann, dass Markus Mann wird den Verein verlassen dürfen, wenn es da ein attraktives Angebot gibt. Viel war zu lesen von der ersten Kontaktaufnahme direkt durch Jürgen Klopp bei Martin Kind, die beinharten Verhandlungen und dann das Ghosting, das Martin so traurig gemacht hat. Ich hoffe, er wird erlöst und muss nicht weiter griesgrämig sein. André, das ist doch wieder Hannover 96. Markus Mann ist noch nicht weg. Und schon steht eigentlich jede halbe Stunde ein neues Zitat unseres ehemaligen größten Präsidenten aller Zeiten in allen möglichen Gazetten. Ist das nicht diese Besinnlichkeit, die wir uns alle zu Weihnachten wünschen?
Tatsächlich ist er, glaube ich, der größte Präsident aller Zeiten. Egal, was man an Maßstaben nimmt, Punkteschnitt, europäischer Erfolge, denkt ihr was aus? Ich glaube wirklich, dass er sein Buch in den Geschichtsbüchern, seinen Eintrag in den Geschichtsbüchern schon hat. Ja, ganz ehrlich, Ferdi hat das ja mit ein bisschen Zirkus benannt. Tatsächlich, ich bin... Also sonst bin ich viel aufgeregter, wenn ich in Zirkus da freue mich auf die Lichter, den Geruch, die Clowns und so. Jetzt gerade, ich weiß nicht, ich finde, das ist alles relativ ruhig und normal. Aber vielleicht liegt das auch daran, weil ich alt und abgestumpft bin. Also ist ja noch nichts passiert. Er ist doch noch bei uns. Freunde, was ist denn los? Ja. Er ist doch noch bei uns.
Ja, naja, gut. Also ich glaube, nicht so richtig. Aber ist egal. John, Markus Mann wird 96 verlassen. Ich glaube, das können wir so klar sagen. Auch wenn Jürgen Klopp so gemein ist und den Martin nicht mehr anruft. John, wie empfindest du das? Ist es für dich ein Verlust für Hannover 96? Ist es auch eine Chance für 96? Wie gehst du mit dieser Nachricht um und was löst das auch in dir aus? Wollen wir doch mal, gewähr uns doch, wenn du uns schon nicht die Lyrik von dir teilen möchtest, so ein bisschen einen Einblick in dein Innerstes.
In mein Innerstes, uiuiui. Ich fange mal mit meinen Gefühlen an. Das ist, glaube ich, immer ein guter Start. Gemischte Gefühle, Tobi, ganz ehrlich sage ich dir, gemischte Gefühle. Ich fand, als wir Markus Mann damals zu uns gelotst haben, der kam ja von Hoffenheim, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe, 2021. Und damals waren wir, gelinde gesagt, ein Trümmerhaufen. Wir waren, glaube ich, schon eine Zeit lang in der zweiten Liga, waren nicht frisch abgestiegen, wenn ich das richtig im Kopf habe, ne? Tobi nickt, das ist gut. Und dann kam er und hat Furore gesorgt. Man war, ich glaube, am Anfang war man auch relativ skeptisch noch, weil es ein junger Manager ist mit Potenzial. Und dann hat er Ideen reingebracht.
Hast du Furore oder Furor gesagt?
Er hat Furore gesagt, hör auf zu stänkern.
Ja, ich weiß, André, der ist ja nicht so der größte Markus-Mann-Fan, aber ja, ich bin damals schon, würde ich sagen, ein Sympathisant von Markus Manns Arbeit geworden, weil er einfach eine ruhige Arbeit leistet, weil er sehr viel mehr richtig gemacht hat als andere Manager in der Vergangenheit. Ich würde mal sagen, seit dem Weggang von Jörg Schmadtke, so 2013, hatten wir keinen, na gut, vielleicht einen Manager, wenn ich so an den Kollegen aus Nürnberg denke.
Ja, Martin Bader. Ja,
Martin Bader, danke schön.
Auf jeden Fall. Mhm.
Also wenn ich seine Vorgänger halt mit ihm vergleiche, fand ich seine Arbeit einfach deutlich besser als andere. Und wenn ich mir, also ich habe mir seitdem diese Meldung draußen ist, tatsächlich auch nochmal seine Transfers angeguckt. Da waren immer spannende Ideen dabei. Ich habe eigentlich immer so einen groben Plan bis eine konsequente Strategie erkannt. Und jetzt, ja, hört es auf. Und man ist, fühlt sich so ein kleines bisschen entzaubert an. Gerade wenn jetzt diese ganzen, ja, Berichte wieder zurückkommen. Die täglichen Meldungen, die Wasserstandsmeldungen von Martin Kind, das sind alles alte Muster, wo ich schon fast gedacht habe, das ist jetzt vorbei. Gerade weil Markus Mann seinen Vertrag ja erst verlängert hat bis 2029. Und jetzt, ja, ich denke, du hast schon recht, dass wir auch eine Chance haben, wenn jetzt jemand Neues kommt. Wir haben eine Chance, dass der Nächste ja auch wieder seinen Stempel ausdrückt und wir dann ja eine Weiterentwicklung auch sehen. Aber Markus Mann hat hier nun mal auch Fußstapfen hinterlassen, die auch erstmal ja, wieder getreten werden müssen.
Da hast du absolut recht, John. Da hast du vieles mit reingebracht in die Diskussion. Wir haben natürlich die Chance, dass jemand Neues auch was Gutes startet. Ferdi, gucken wir noch mal kurz auf Markus Mann. Du hast gesagt, du bist nicht ganz so positiv gestimmt wie vielleicht andere hier in der Runde. Du bist ja auch ähnlich wie John, vielleicht noch ein Tickchen, ein jüngerer 96-Fan. Das heißt, so viele Manager hast du vielleicht noch aktiv noch gar nicht erlebt. Und deswegen, glaube ich, ist Markus Mann dann für dich schon so etwas, der, ja, wie so eine Vaterfigur ist viel zu viel. Also, den du mit 96 verbindest, mit einer guten Zeit von 96 verbindest in den letzten 4 Jahren mit erfolgreichen Transfers und einer Weiterentwicklung. Kann man das so sagen?
Das kann man definitiv so sagen. Und ich habe vielleicht nicht so viele Sportdirektoren erlebt wie André und du. Ich habe aber trotzdem auch die Horst Held erlebt. Ich habe Gerhard Zuber erlebt. Also da waren schon auch üble Geschichten dabei. Und ich habe das Gefühl, wir haben so ein bisschen vergessen, wie schlimm wir es schon mal hatten und wie gut wir es jetzt seit 4, 4,5 Jahren mit Markus Mann haben. Weil da ist, war auch nicht alles Gold, was glänzt. Auch Markus Mann hat seine Fehler gemacht. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, waren wir jetzt schon sehr, sehr lang sehr gut aufgestellt. Und ich meine, man muss sich mal anschauen. Jetzt kam Ende letzter Woche kamen diese Gerüchte auf. Markus Mann hat Hannover noch nicht mal verlassen. Und wir sind jetzt schon wieder an einem Punkt, an dem ein Gruselkabinett von Namen herumgeistert als sein Nachfolger. Wir sind an dem Punkt, an dem diese Namen auch noch minütlich kommentiert werden von unserem Oberchef, der eigentlich keiner mehr sein sollte, es aber irgendwie dann doch noch ist. Also das gibt mir so einen gewissen Vorgeschmack auf alles, was kommen wird. Und ich finde, Markus Mann, mir geht es da manchmal sogar zu sehr um die Käufe, die er getätigt hat, weil die waren wirklich nicht durchgängig gut. Ich finde, da kann man durchaus Schwächen ausmachen. Er hat sich zu lang oder zu sehr auf den deutschen Markt konzentriert. Das hat sich dann erst unter Christian Tietz so wirklich geändert. Er hat es verpasst, so seine Königstransfers, die Transfers, wo er wirklich Geld in die Hand genommen hat, die waren sehr durchwachsen. Er hat für meinen Geschmack auch immer ein bisschen zu viel Wert auf athletisches Profil gelegt und so Eigenschaften wie Spielverständnis, wie spielerische Qualitäten, die jetzt gerade Christian Tietz sehr schätzt, die wurden immer so ein bisschen vernachlässigt. Deswegen kamen dann Spieler wie Yannick Rochelt, wie Brooklyn Issey, wie Bastian Allgeier zu uns, die halt dann nicht so der Hit waren. Aber im Großen und Ganzen finde ich Markus Mann Transferpolitik trotzdem gut, aber einfach davon weggegangen. Finde ich, macht einen Geschäftsführersport viel mehr aus als nur die Spieler, die er einkauft. Und da, finde ich, hat Markus Mann sehr viel Positives bewirkt. Wir haben ein viel jüngeres, ein viel talentierteres Team als vor vielen Jahren. Er hat es geschafft, dass er Hannover 96 als Verein etabliert hat, der wirklich eine attraktive Adresse für junge Spieler ist. So Noel Aseko oder Henry Blank, die landen doch niemals bei Hannover, wenn wir nicht schon jahrelang Arbeit und gute Erfolge mit jungen Spielern aufzuweisen haben. Er hat die Kasse von Hannover 96 aufpoliert und Geld durch Transfererlöse generiert, das was, wo auch immer gelandet ist, ich will es gar nicht wissen, aber genau diese Strategie, auf junge Spieler zu setzen, auf Wiederverkaufswerte zu setzen, deswegen hat sich unser Verein stabilisiert und ist jetzt nicht mehr so am Kipppunkt zur dritten Liga, wo wir ehrlicherweise waren, als er übernommen hat, sondern wir schauen wieder Richtung erste Liga. Und man muss ja auch sagen, der eine Punkt, warum der bevorstehende Abgang jetzt noch nicht überall für komplette Untergangsstimmung sorgt, ist doch Christian Tietz. Weil wir einen Trainer haben, den wir alle bei vorhandenen Schwächen trotzdem noch als ziemlich kompetent wahrnehmen. Das ist der eine Grund, warum wir trotzdem halbwegs optimistisch in die Zukunft schauen.
Oh, da habe ich auch noch ein paar mehr. Also Martin, ich finde es erstaunlich.
Ja, warte. Lass fertig kurz aussprechen und ich nehme dich dann sowieso rein, ohne dass du dich hier durch die Tür drängeln musst. Also ist dein Punkt damit abgeschlossen und können wir André jetzt reinholen oder hast du noch einen?
Gib mir noch 3 Sätze oder so.
Sehr gerne sogar. Ich gebe dir auch noch 4 oder 5. Der André wird sich schon zurückhalten.
Das muss er noch kurz, aber dann darf er. Also ich glaube, der Grund, warum wir als Verein noch halbwegs gut dastehen, der hat viel mit Markus Mann zu tun. Zum einen mit dem Kader, den er hingestellt hat, aber eben auch mit dem Trainer. Weil Christian Tietz ist niemals da, wenn Markus Mann nicht da ist. Markus Mann hatte die Idee, Tietz nach Hannover zu holen. Und Markus Mann hat am Ende auch maßgeblich dafür gesorgt, dass er ihn überzeugt hat von diesem Projekt Hannover. Und vielleicht waren die beiden nicht immer einer Meinung, aber man hat, finde ich, auch in der Pressekonferenz heute rausgehört, dass Markus Mann schon auch ein Argument für Christian Tietz und vielleicht auch für zukünftige Trainer war oder ist, um zu einem Verein zu kommen. Deswegen ist Markus Mann für mich ein ganz großer Grund, warum wir als Verein gerade relativ gut aufgestellt sind. Und das ist kein Messias, der hat nicht alles richtig gemacht. Auch Markus Mann hat Schwächen, hat Fehler gemacht, ganz klar. Aber ich glaube nicht, dass 2 Millionen oder was auch immer es dann am Ablöse wird, die Summe darstellt, die Markus Mann als Mehrwert für unseren Verein in den nächsten 4 Jahren generieren könnte. Und ich habe vor allem nicht die Fantasie, dass Dieter Hecking oder Sergio Pinto oder
aber dann lass mal die Namen nochmal raus.
Schmadtke oder
lass die Namen nochmal raus, bitte. Okay. Lass die Namen nochmal raus, lass uns bitte gerade nur auf
Markus Mann schauen. Den letzten nenne ich dann, Gott bewahre, gar nicht. Aber ich habe einfach nicht die Fantasie, dass wir das ersetzt bekommen, vor allem nicht, wenn unsere Suche nach einem Nachfolger so aussieht, wie es gerade aussieht.
Okay. André, wie beurteilst du die Arbeit grundsätzlich von Markus Mann? Dass er weg ist, sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ist das für dich etwas, wo du sagst, ja, der hat okay Arbeit gemacht, ja. Am Ende ist Ferdi ja nochmal so ein bisschen umgeschwenkt, aber er wird draußen, dann lass mich dich so ganz provokativ fragen. Ich mag nämlich, dass du dann so richtig schön antwortest. Er wird ja bei ganz vielen 96-Fans als der Messias gesehen. Der, der wirklich über Wasser laufen kann. Der aus Wasser Wein macht. Der Gold aus Pferdeäpfeln macht. Der wirklich die Markus Mann Masterclass darstellt. Das ist ja ein geflügelter Begriff in der gesamten Social-Media-Welt. Ist er dieser strahlende Star, der Messias, der Jesus von Maschi? Ist er das oder ist er für dich was anderes?
Der hat okay Arbeit abgeliefert. Der passte zu Hannover 96 in den letzten Jahren. Und wenn Ferdi sagt, wir stehen ja ganz, ganz großartig und toll da, dann ist das seine persönliche Einschätzung. Dann ist auch alles gut und dann kann ich auch seiner Argumentation folgen. Ich habe halt einen Blick darauf. Ich will nicht graue Maus in der zweiten Liga sein. Ich will nicht 6 Jahre in der zweiten Liga rumdümpeln. Ich will in die erste Liga. Und das erste Projekt hat Markus Mann kolossal verkackt. Er hat kein einziges Saisonziel sportlich eingehalten. Er hat den Verein damals bei der Geschichte Geschäftsführer an den Rand der Existenz gebracht. Das war nicht seine Schuld, aber er war Teil dieses Spiels und er hat sich da instrumentalisieren lassen. Von daher, also ich würde auch sagen, es ist okay, er passte zu Hannover 96, aber es ist nicht das, was ich mir hoffe und was ich mir wünsche. Und deswegen bin ich überhaupt nicht schade drum, dass er den Verein verlässt. Und dieses Markus Mann Masterclass, ich habe es wohl auch damals, als ich noch in Social Media stärker unterwegs war, wahrgenommen, dass es einige gibt, die das ernst meinen. Aber ich habe auch immer das Gefühl gehabt, dass es ganz, ganz viele auch ironisch gemeint haben. Und ich glaube, genau in diesem Spagat ist er. Man kann ihm nichts vorwerfen. Man kann in vieles positiv was rein interpretieren. Aber tatsächlich haben wir die positiven Sachen immer in die Zukunft poliert. Und die Ergebnisse sind dann nie gekommen. Wir haben immer gesagt, ja, okay, komm, die und die Spieler, da kommt der Durchbruch noch, das wird noch. Oder, Mensch, die hat er ja so gut verkauft, vielleicht können wir dann ja im nächsten Transferfenster was draus machen und. Aber die Ergebnisse sind weiterhin so, dass wir nicht Aufstiegskandidat Nummer 1 sind oder waren oder gar in der ersten Liga spielen. Und damit hat er seine Ziele, die ich an ihm habe, nicht erfüllt. Das ist nicht nur ganz allein seine Schuld. Und deswegen würde ich unterm Strich sagen, wenn ich mal so eine Schulnote einbinden darf, damit es nicht so klingt, als ob ich eine 5 geben will, das ist eine 3. Und wenn Ferdi eben auf eine 3+ sieht, ist das auch für mich völlig in Ordnung. Kann ich mitgehen, kann ich mitleben. Aber wir brauchen eine 2 bis eine 2+, um aufzusteigen. Und das ist und bleibt mein Ziel hier seit 4, 5 Jahren. Und deswegen kann ich aus den letzten 4,5 Jahren nur sehr, sehr wenig Positives tatsächlich rausholen. Ich bin froh, dass die letzten 4,5 Jahre vorbei sind und dass wir in diesem Jahr wieder die Hoffnung haben, dass es vielleicht nach oben geht. Ich brauche keine Leiteljahre mehr. Und ob die Leiteljahre sind oder die Kotschak-Jahre oder Horst Held und so weiter, ist mir alles scheißegal. Ich will erste Liga und ich will zu den Top 15 in Deutschland gehören. So, und da müssen wir langsam mal hin.
Okay, wir werden es heute mal ein bisschen anders machen als in den anderen Wochen. Wir werden auch diese Sendung als einen Beitrag auf Instagram posten, weil ich möchte jetzt nämlich eins. Ich möchte, dass ihr in den Kommentaren schreibt, wie seht ihr das? Ist Markus Mann für euch... Nee, der Messias, so frage ich es nicht. Ist der Weggang von Markus Mann für euch ein herber Verlust? Ist das ein okayer Manager gewesen? Also kommentiert einfach, wie ihr persönlich den Verlust von Markus Mann empfindet. Wie gesagt, wir können...
Gönn mir da auch noch einen Satz, weil ich habe tatsächlich an einem Punkt auch echte Bauchschmerzen mit dem Abgang. Ja. Mit dem Abgang. Und zwar, nochmal, ferner, wie wir jetzt Markus Mann bewerten. Ich sage, er war nicht schlecht, aber er war auch nicht gut genug für das, was ich haben wollte. Okay, das ist ja klar geworden, aber... Ich sehe an einer ganz anderen Stelle ein Riesenproblem auf uns zukommen. Und zwar, Markus Mann war derjenige, den Kind als Geschäftsführer wollte.
Warte kurz, André, bevor du das machst, ist eine neue Baustelle. Also nochmal ganz deutlich, okay. Lass mich diesen Aufruf einmal zu Ende bringen. Bitte schreibt in die Kommentare, wir posten, wie gesagt, diese Sendung einmal als Beitrag. Bitte schreibt in die Kommentare, wie ihr den Abgang von Markus Mann bewertet. So, Punkt. Ende. Jetzt werden wir natürlich nochmal weiter drauf blicken. Ich möchte erstmal, André, bevor du deinen Punkt bringst, der sicherlich auch ein Punkt ist, über den wir sprechen wollen, über die Nachfolge Regelungen sprechen. Martin Kind hat deutlich gemacht in einem seiner 45.000 Aussagen der letzten drei Tage, dass er eine Doppellösung möchte. Er möchte also, wenn er den Transfer von Markus Mann zustimmt, wir dürfen ganz ehrlicherweise sagen, der Aufsichtsrat der Management GmbH ist bereits informiert. Es wurde bereits ausgelotet, dass auch die EV-Seite zustimmt. Das heißt, ein Abgang ist sicher. So, ich wiederhole das nochmal. Und jetzt geht es um die Nachfolge. Ferdi, jetzt hau sie mal raus, bitte. Jetzt hau sie bitte raus. Und natürlich ganz kurz, damit das auch nicht zu kurz kommt, weil auch da kommt dann ein Name wieder oder kommen vielleicht sogar zwei Namen ins Spiel. Maxi Lüftl war eh schon, also das war eh klar, der geht zu Schalke, ist nicht offiziell, aber das war eh klar und ist einer seiner engsten Mitarbeiter gewesen. Das heißt, wir verlieren den Sportgeschäftsführer und wir verlieren seinen Chef-Scout, derjenige, der diese glorreiche U23-Mannschaft in die dritte Liga aufgestellt hat und jeden Spieler wieder hat gehen lassen. So, so viel zu meiner Meinung, ob es ein Verlust ist, dass Lüftl geht. Ferdi, Nachfolge, hast du gerade schon ein paar Namen angesagt. Sag sie nochmal und sag auch gerne, was du dabei empfindest, wenn du diese Namen liest. Einen werfe ich dir gleich mal hin. Dieter Hecking.
Bitte nicht. Jörg Schmatke, bitte nicht. War mal sehr gut. Aber alles Gute hat auch ein Ende und das, dabei darf man es dann auch belassen. Das haben wir bei Slomka gelernt, das haben wir bei Breitenreiter gelernt. Jonas Bolt, fände ich okay. Sergio Pinto, bin ich so ein bisschen als Kaderplaner vielleicht okay, als Geschäftsführer bitte nicht. Jonas Bolt, fände ich spannend. Wäre so wirklich der einzige der Namen, der umhergeistert, dem ich was abgewinnen könnte. Und ich glaube, mir fehlt noch Freddy Bobic und jetzt mute ich mich lieber, weil sonst vergesse ich mich.
Okay, John, wie findest du diese Namen? Also gehen Sie mal durch. Dieter Hecking, okay, ich glaube, nee, oder ja, du darfst auch jeden einzelnen. Dieter Hecking, nehmen wir die alle mal rein. Dieter Hecking, Jörg Schmatke, Sergio da Silva Pinto, Jan Schlaudraff hat Ferdi jetzt nicht genannt. Der wird auch irgendwie noch so im Schatten von Jörg Schmatke genannt.
Oh Gott.
Ja, Jonas Bolt ist eher so etwas, was rein lanciert wird, ist aber nicht, glaube ich, Thema bei 96. Hm. Nils Ole Boog habe ich gelesen, da war gleich klar, das passiert nicht.
Wen?
Bitte?
Wen?
Kennst du Nils Ole Boog nicht?
Nö.
Oh, Ferdi, kannst du helfen?
Das ist der, ich weiß gar nicht, was seine Bezeichnung ist, Sportverstand, Sportdirektor, Geschäftsführer von Elversberg.
Ja.
Also der leistet da herausragende Arbeit.
Der Sohn von Ragnar und Van Hilde, kennt doch jeder.
Ja, bitte. Okay, also Elversberg, genau. Also das nicht, aber also es sind dann altbekannte Namen, zumindest irgendwie alle mit so einem, abgesehen von Jonas Bolt, abgesehen davon, wie gesagt, alle mit so einem kleinen 96-Anstrich.
Mhm. Das ist ja ganz gut und schön, aber ich bin auch so ein bisschen gepolt im Sinne von aufgewärmtes schmeckt nicht. Ich möchte eigentlich keine ehemaligen Leute haben, die hier schon tätig waren, wie Jörg Schmatke. Bei Jörg Schmatke finde ich zumindest noch die Vita ganz interessant, dass er halt bei Liverpool tätig war, dass er Wolfsburg recht erfolgreich in die Europa League und Champions League geführt hat. Aber ich glaube auch nicht, dass da wirklich was dran ist, ehrlich gesagt, weil das wäre doch eher ein Rückschritt für ihn. Klar, wir sind der größte Verein in Niedersachsen, aber eigentlich ist man doch schon Größeres gewohnt. Und wie gesagt, ich möchte eigentlich keine ehemaligen Funktionäre hier wieder haben. Jonas Bolt wäre spannend, aber da sehe ich das wie du. Ich glaube nicht, dass da wirklich was dran ist. Der war, glaube ich, schon ein paar Mal genannt worden, auch schon in der Mannszeit, als er noch nicht fix war. Und der Name geistert öfter rum. Dann Dieter Hecking, regionaler Bezug, ist wahrscheinlich emotional genauso mit Hannover 96 verbunden wie wir. Brauche ich trotzdem nicht als Sportgeschäftsführer hier oder in irgendeiner leitenden Funktion. Und Freddy Bobic, ich glaube, da war auch so eine Geschichte im Ausland mit ihm, wo er einen gewissen Club angeblich in Ruin getrieben hat. Und da war auch noch ein Rechtsstreit mit Hertha BSC, wenn ich da das richtig im Kopf habe. Und auf all das habe ich auch keinen Bock. Das wäre mir jetzt zu viel Drama. Sergio Pinto, ganz ehrlich, ist einer meiner Lieblingsspieler gewesen. Totales Kämpferherz und seine Distanzschütze werde ich nie vergessen. Das war einfach großes Kino, hat großen Spaß gemacht. Und als Scout hat er bei Fürth, soweit ich weiß, einen ganz guten Job geleistet und soll auch charakterlich immer noch genauso sein wie auf dem Platz, bis von unangenehm bis offen und ehrlich. Und ich glaube, so einen kann man immer gebrauchen, aber nicht, und ich betone nicht, in einer Geschäftsführerposition. Da braucht man kaufmännisches Know-how, sportlichen Sachverstand und ein extrem gutes Netzwerk. Und das vielleicht hat Pinto das ja und wir wussten es alle nicht, aber ich kann es mir in der Außenwahrnehmung einfach nicht vorstellen. Als Chef-Scout gerne oder in einer Kaderplanerfunktion, wie es Ferdi genannt hat, aber bitte nicht als Sportgeschäftsführer. Und dementsprechend, um deine Frage zu beantworten, ist keiner dieser Namen so richtig einer, der mich vom Hocker haut, um es mal ganz vorsichtig zu sagen.
André, ist einer dieser Namen für dich jemand, der dich dann dazu bringt, zu glauben, dass wir zurückkommen in die erste Liga, da, wo du hin willst?
Und, ja.
Wäre ich, ja?
Ja, absolut, absolut. Komme ich auch gleich zu. Ich will natürlich ein bisschen die Spannung halten. Aber Tobi, ich habe dir doch vor kurzem eine Telefonnummer geschickt. Was hältst du denn davon, wenn du einfach mal Ricardo Mohr nochmal anrufst?
Soll ich
ganz ehrlich, den sollst du mal anrufen.
Und fragen, ob er kommen möchte, oder was?
Genau, weil ganz ehrlich, der hat immerhin einen Spanien-Bezug und mit ein paar spanischen Kickern hätte ich auch nichts dagegen. Also ganz ehrlich, warum nicht? Warum nicht? Aber okay. Für mich ist das alles ganz einfach. Und das ist die Rundmachung sozusagen von der Einleitung, die ich vorhin führen wollte. Markus Mann ist als Geschäftsführer Sport, als Geschäftsführer Sport von Markus Kind ja auf seinen Posten dann später, wir haben das jetzt Upgrade verkauft, hingesetzt worden, damit er quasi jemanden Loyales an seiner Seite hat. Wir erinnern uns an den Streit e.V., Verein, zwei Geschäftsführer, wir erinnern uns, mit Dunkel und Grausen erinnern wir uns. Das heißt, egal wer jetzt kommt, muss jemand sein, aus Kinds Sicht, zu dem er 100%ige Loyalität hat, beziehungsweise auch das erwarten kann. Der wird also keinen holen, nur weil der sportlich gut ist oder ein gutes Renommee hat oder einen tollen Ruf hat, zu dem er keinen Kontakt hat. Das heißt, jetzt können wir uns alles abschminken. Wir können uns den schönsten Sportdirektor basteln, backen, malen, nach Zahlen machen, scheißegal. Wenn Kind zu dem eine gute Beziehung hat und von dem Loyalität glaubt, einfordern zu können, hat diese Person eine Chance, wenn nicht, nicht. Deshalb kursieren ja überhaupt nur die Namen, die kursieren, ja? Nur deswegen reden wir über einen Slomka, einen Hacking oder was weiß ich.
Stimmt, so, Slomka habe ich noch vergessen. Ja, genau.
Ja, die sind doch alle da unterwegs. So, das heißt also, ein Name von all denen, die ihr genannt habt, finde ich tatsächlich, also würde ich sagen, würde mich am wenigsten drüber aufregen. Wohl wissen, dass Ferdis Kopf gleich platzt. Freddy Bobic. Freddy Bobic ist der einzige von diesen genannten, der bewiesen hat, dass er Mannschaften aufbauen, Vereine den nächsten Schritt machen lassen kann und der es schafft, unterm Strich Spieler zu entwickeln und ein extrem gutes Transfersaldo zu ziehen. Und jetzt könnt ihr euch darüber aufreden, bei Hertha, ja, möchte ich an dieser Stelle mal sagen, weil vor kurzem gab es wieder, im November, Hertha klagt zum zweiten Mal vor dem zweiten Gericht in der zweiten Instanz wieder unter Berufung und kriegt wieder nicht recht. Also so viel kann der ja da nicht falsch gemacht haben, wenn es sogar richterlich beschlossen wird. Das heißt, das ist keine Skandalnudel oder ein Problembär. Und ganz ehrlich, wenn ihr euch mal Frankfurt anguckt, die jetzt wie ganz selbstverständlich jedes Mal gegen Barcelona spielen und glauben, sie könnten gewinnen, woher kommt denn das? Also wenn von diesen genannten ich einen nehmen müsste, er wäre auch nicht meine erste Wahl, dann aber bitte Freddy Bobic.
Deine erste Wahl wäre? Das musst du dann auch schon noch sagen.
Tatsächlich, wir reden jetzt nicht über einen Geschäftsführer, wir reden über Kaderbauer.
Nein, das reden wir nicht. Wir reden über die Nachfolge von Markus Mann, das ist der Geschäftsführer.
Ja, das Problem bei dem Geschäftsführer ist, dass ich aus meiner Sicht sogar auf, also ich weiß, dass das nicht geht vom Konstrukt her, wegen den Mehrheiten und den Loyalitäten und so weiter. Ich finde, wir könnten auf einen Geschäftsführer verzichten, weil wir einen haben.
Okay, ja, das werden wir nicht tun. Dann kommen wir dann nochmal zu dir zurück, wenn es um den Sportdirektor geht. Ferdi, platzt dein Kopf?
Ich muss gerade einfach nur lachen, zugegeben. Also Freddy Bobic, ich kann das einfach nicht ernst nehmen. Ich kann den Typen auch nicht ernst nehmen. André hat gesagt, der hat bei Vereinen oder Vereinen ermöglicht, dass sie den nächsten Schritt gehen. Legia Warschau ist mit ihm den Schritt Richtung Ruin gegangen. Also ich keine Ahnung, wir können ausführlich über den diskutieren, wenn er dann wirklich.
Ja, aber das ist polnische Liga. Gehen wir mal in die deutsche. Jetzt mal Butter bei die Fische. Was hat er auf Berlin? Was hat er in Hertha grundsätzlich falsch gemacht? In Frankfurt,
eine Menge. Erfolge
sind noch nicht zu leugnen.
Frankfurt war aber auch nach ihm erfolgreich. Und auch in Frankfurt wird seine Arbeit im Nachhinein ein bisschen kritischer gesehen.
Und mal ganz abgesehen davon ist Frankfurt, finde ich, nicht mehr mit uns vergleichbar. Das war vor Jahren der Fall, als wir beide noch erste Liga gespielt haben. Und mittlerweile ja,
als Frankfurt Bobic kam.
Ja, aber mittlerweile ist Frankfurt über alle eben erhaben, haben über ihre Transfers über Jahre gute Arbeit gemacht. Und ich sehe da auch eher Markus Krösche, auch, glaube ich, gebürtiger Hannoveraner, by the way, da als Erfolgsgarant. Und die Trainer, die sie innerhalb der letzten Jahre allesamt verpflichtet haben.
Ich glaube, kann man folgen. Jetzt wird es aber dann ein ganz interessantes Konstrukt. Also, wir haben ja noch den Sportdirektor, Ralf Becker. Auch da wird zumindest in der Presse diskutiert über eine Beförderung. Wenn ich dann aber lesen muss, und dass das Schlimme an diesen Menschen, boah, das ist schlimm, das ist gar nicht schlimm, dass man über diesen Menschen wissen muss, ist, dass wenn er gefragt wird, er ehrlich antwortet. Das heißt, wenn Martin Kind das Zitat zulässt, ja, wir sagen uns guten Tag, dann heißt das, mehr als grüßen machen die nicht miteinander. Ist das nicht, also
das spricht anders, für ihn, oder?
Spricht für wen jetzt genau?
Becker, das spricht doch
nicht genau.
Becker oder nicht?
Also ja, könnte man so sehen aus unserer Sicht vielleicht, aber erstmal grundsätzlich spricht es für keinen von beiden. Jetzt haben wir die Konstellation, Markus Bannert hat Becker geholt als Entlastung für sich, wenn er als Geschäftsführer dann plötzlich andere Baustellen noch mitbeackern muss. Jetzt scheint, wie gesagt, Ralf Becker außer einen guten Tag von Martin Kind nicht viel zu bekommen. Halte ich also dann für ausgeschlossen, dass er Geschäftsführer wird. Jetzt ist die Frage, was passiert denn, wenn jetzt ein Geschäftsführer, sagen wir mal, Jörg Schmadtke kommt. Jörg Schmadtke hat in seinem Schlepptau irgendwie in den letzten Jahren immer Jan Schlaudraff gehabt. Ist jetzt gar nicht so beruflich, also, aber die saßen zusammen, als Schmadtke noch in Wolfsburg war, saß Jan Schlaudraff da irgendwie in jedem Spiel neben ihm, zumindest in der Zeit, bevor er bei uns war und nachdem er bei uns war. Ist das die Chance für Jörg Schmadtke, jetzt seinen Jan Schlaudraff mitzubringen als Sportdirektor? Und ist das nicht eigentlich das Problem? Gar nicht mal, dass Jörg Schmadtke zu groß wäre. Vielleicht die Probleme, die Jörg Schmadtke bei den Spielerfrauen verursacht, ist groß. Aber die Frage ist, ist er wirklich zu groß oder ist das Problem, das hört man, ne? Mutmaßlich, ist nicht meine Meinung. Doch, ist meine Meinung, ist kein Fakt, so muss ich es ausdrücken. Ferdi, oder ist das, also ist das ein Problem dann, vor allem für Ralf Becker, und haben wir dann plötzlich Schmadtke und Schlaudraff hier?
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es so ein bisschen am Ende dass Ralf Becker so die Odd Man Out ist. Weil jetzt hatten wir gerade ein Konstrukt mit Mann, mit Becker und mit Lüftel. Und ich kann mir schon vorstellen, dass aus diesen drei Leuten zukünftig zwei Leute werden. Beziehungsweise, dass wir schon wieder auch wieder sicherlich einen Chef-Scout holen, der dann aber so ein bisschen unbekannter, unauffälliger wieder wird, als es Lüftel jetzt war. Und dass Ralf Becker dann irgendwie so ein bisschen hinten runterfällt, weil den hat sich Markus Mann gewünscht. Den wünscht sich vielleicht aber nicht der zukünftige Sportvorstand, Geschäftsführer, Sport, wie auch immer. Deswegen, ich habe keine Ahnung, wie seine Zukunft aussieht. Und ich weiß nicht, ich bin noch gar nicht so weit, dass ich mich dann mit den konkreten Problemen befasse, die entstehen, wenn der und der Geschäftsführer anheuert. Ich finde das große Problem, und das hat André eigentlich so passend beschrieben, deswegen verwundert es mich umso mehr, dass er doch so noch halbwegs optimistisch auf die Situation blickt. Das große Problem ist doch, dass nicht nach sportlicher Kompetenz oder sowas entschieden wird, sondern wen Martin Kind in seinem Telefonbuch hat.
Und das kann ja, aber zumindest auf der Geschäftsführerebene, aber das hat André auch erklärt und das ist auch, glaube ich, verständlich und das wird auch so kommen. Ich will euch aber sagen, vielleicht gibt es auch eine ganz interessante und charmante Lösung. André hat Freddy Bobic ins Gespräch gebracht. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass ein Freddy Bobic mit einem Ralf Becker gut zusammenarbeiten kann. Da gibt es keine Ressentiments, würde ich behaupten, auch keine, glaube ich, großen Kompetenzgerangel. Bobic war es gewohnt, dann auch immer einen Sportdirektor an seiner Seite zu haben. Und eine Personalie finde ich dabei noch ganz interessant. Aus Frankfurter Zeiten kennen sich Freddy Bobic und Ben Manga ganz gut. Jetzt kann man von Ben Manga natürlich halten, was man möchte. Das, was man von Schalke gehört hat, war jetzt, zumindest wenn er Sportdirektor ist, wird es schwierig. Als er noch das Scouting von Frankfurt verantwortet hat, hat er doch einige interessante Spieler geholt, oder nicht geholt, hat er sie nicht, aber entdeckt, die dann, und zwar international entdeckt, wäre also wieder so ein Ding, was Tietz ja auch ganz gerne macht, international entdeckt, die dann auch zu richtig gutem Geld gemacht wurden. Das könnte eher eine Konstellation sein, wo ich sage, okay, wir haben dann mit Freddy Bobic den Geschäftsführer, wir haben mit Ralf Becker den Sportdirektor und mit Ben Manga den Chef-Scout. Ich könnte mir Manga auch noch mit Hacking vorstellen, ich könnte mir Manga nicht mit Schmadtke vorstellen. Da könnte ich mir eher den Pinto vorstellen im Übrigen, dass man dann so ein Dreierkombi hat, Schmadtke, Schlaudraff, Pinto. Pinto möchte aber ins Management, möchte nicht mehr Scouting. Schwierig, André.
Ja, klar. Wir wissen ja auch nicht, was da der Plan ist. Ich befürchte, wir haben keinen. Aber und ich wollte auch sagen, ich habe nicht Freddy Bobic ins Spiel gebracht, sondern ich wurde gefragt, wer von den Namen, ja? Also
na, als derjenige, mit dem du am besten arbeiten könntest. Na klar, hast du ihn nicht ins Spiel gebracht.
Von den genannten Namen. Mein Traum wäre, ja? Und ich behaupte nicht, dass das funktioniert, aber ich würde das Risiko gehen. Mein Traum wäre, Becker bleibt, Und jetzt kommt schon der Knackpunkt, so wird es nicht laufen. Aber der Geschäftsführer bleibt, es gibt keinen weiteren zweiten Geschäftsführer. Und Titz bleibt. Und das reicht mir dicke aus. Das reicht mir dicke aus. Ich brauche da nicht noch jemanden dazwischen. Ich würde sagen, dass Titz und Becker die Mannschaft so weit kennen, auch schon sich Gedanken gemacht haben für diesen Winter, ja, hoffe ich zumindest mal, behaupte ich jetzt einfach mal stumpf, dass die im engen Austausch sind und dass jetzt im Prinzip nur noch die Dominosteine fallen müssen. Und dann hätten wir diese Winterperiode fertig. Ich gehe davon aus, jeder Blinde mit einem Krückstock weiß, an welchen Positionen wir uns verbessern müssen, und ich hoffe, dass Titz und Becker zusammen dann eben diese Puzzlestücke noch holen. Die sollten dann ausreichen, in meiner glorreichen Fantasie, dass wir dieses Jahr auf Platz 1, 2 und gerne 3 beenden. Und dann wieder erste Liga spielen. Und dann können wir im Sommer uns ganz genau überlegen, wie man sich da am besten aufstellt. Und wenn wir einen vernünftigen Lauf hinbekommen, könnte man sich das ja auch schon Mühe eher vorstellen. Das würde mir dicke ausreichen. Wir brauchen jetzt im Winter Ruhe und keine wilde Personalrochade, wilde Leute, die hier nicht eingearbeitet sind, die erstmal alle grüßen müssen auf der Geschäftsstelle und dabei vergessen, die Verträge unterzeichnen, von einem Rechtsverteidiger, von einem Backup-Stürmer, von einem Außenbahnspieler.
Also genau, ich meine, das Wunschliste machen wir dann zu Weihnachten. Alles gut. Okay, habe ich verstanden. Wird aber, wie du selber sagst, nicht passieren. Da können wir ganz fest von ausgehen, das wird nicht passieren. Und mir wird es auch tatsächlich nicht reichen, ehrlich gesagt, weil wir verlieren Chef-Scout, Geschäftsführer Sport und so. Also das wäre mir wirklich zu dünn.
Aber den könnten wir besetzen, den Chef-Scout, mit irgendjemandem,
ach, jetzt doch,
ohne dass da jemand von den Genannten dahin muss.
Okay, ja, kann ja sein. Also es bleibt jedenfalls spannend. Ich bin wirklich sehr gespannt, ob wir bis zur nächsten Sendung, wir werden natürlich eine vor dem letzten und dann auch abschließenden Hinrundenspiel gegen den ersten FC Nürnberg, werden wir natürlich machen. Und ob bis dahin dann schon die Namen feststehen oder ob es dann in die Weihnachtsferien geht und wir dann wirklich in der Winterpause hier mit hochroten Köpfen sitzen und uns über die Namen austauschen, die am Ende hier dann in Amt und Würden sind. So viel dazu. Also wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, was ihr davon haltet. Schreibt doch gerne Namen rein. Schreibt rein, was ihr möchtet. Hauptsache, ihr beteiligt euch. So, VfL Bochum heißt der kommende Gast. 96 am Flutlichtabenden, an Flutlichtspielen eher semi-erfolgreich. Es ist das Topspiel Samstagabend. So top, dass es bei Nitro läuft. Das sagt schon ganz schön viel über den Sender RTL aus. Immer noch besser, als es läuft vor Sexy Sportclips, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber nun ja. Also, 40.000 Zuschauende werden dabei sein. Ungefähr 3.900 Bochumer sind auch mit dabei. Und Ferdi, der VfL Bochum, Absteiger aus der Bundesliga. Absteiger sind natürlich immer automatisch irgendwie so ein bisschen im Kreis der Kandidaten für den Wiederaufstieg. Ja gut, die ersten Spiele liefen mal komplett scheiße. Die haben irgendwie alles verloren, was es zu verlieren gab. Dann war relativ schnell klar, dass der Ich-möchte-nie-wieder-Trainer-sein, Dieter Hecking, dann auch nie wieder Trainer ist, zumindest in Nürnberg. Gab einen Interimscoach und dann gab es Uwe Rösler, der bei minus 48 Grad in kurzen Hosen und T-Shirt am Seitenrand steht, der seine Männer nach vorne peitscht, der schreit, der brüllt, der alles aus ihnen rausholt. Und der schafft, dass sie in 7 Spielen unter ihm 6 Siege holen und nur eine Niederlage gegen Dynamo Dresden. Das ist im Moment, wenn wir die Formtabelle uns angucken, die absolute Mannschaft der Stunde. Ferdi, also, weiß ich nicht. Wie spielen die? Was ist gefährlich? Und sind sie wirklich gerade die Top-Mannschaft der zweiten Liga?
Also, beginnen möchte ich das Ganze einmal mit Grüßen an Luca. Ich habe nämlich schon wieder beim Streichholzziehen verloren und darf über Bochum reden, während der irgendwo zwischen Gletschern und Geysiren weilt. Liebe Grüße. Und dann, der VfL Bochum hat wirklich nach katastrophalem Saisonstart für mich auf eine sehr beeindruckende Weise die Kurve bekommen, weil ich dachte wirklich so nach ein paar Spielen, okay, die werden vielleicht durchgereicht oder spielen einfach das ganze Jahr lang um den Abstieg. Und Uwe Rösler war auf den ersten Blick jetzt auch nicht die allerideenreichste, inspirierendste Trainerwahl, auf die man hätte kommen können. Aber er hat es ja wirklich geschafft, dieser Mannschaft Leben einzuhauchen. Und Tobi hat schon die Bilanz angesprochen, das funktioniert. Also der hat 6 Siege geholt. Wenn man den Pokal rausnimmt, sind es 5 Siege in der Liga, ein Unentschieden, eine Niederlage. Also 16 Punkte aus 7 Spielen, 13-5 Tore, also im Schnitt nicht mal ein Gegentor kassiert, nachdem die unter Hecking noch einer der schlechtesten Defensivreihen der Liga hatten. Also der hat diese Mannschaft wirklich brutal stabilisiert. Was man so in aller Vollständigkeit halber dazu sagen muss, er hat schon auch einen, was den Spielplan betrifft, relativ angenehmen Zeitpunkt erwischt, um Bochum zu übernehmen. Also Bochum hat die Plätze 18, 17, 16, 14, 13, 12 und 7 in der Tabelle gespielt, seit Uwe Rösler da ist. Also da war wirklich nur die Hertha als Mannschaft aus der oberen Tabellenhälfte dabei. Aber trotzdem, und das wissen wir gerade als Hannover 96 genau, auch gegen diese vermeintlich schwächeren Gegner musst du diese Punkte natürlich erstmal holen. Und wie hat Uwe Rösler das geschafft? Wie spielt Bochum? Ich würde sagen, er hat ihnen so ein paar Grundtugenden ja wieder verliehen, die am Anfang gefehlt haben, und spielt eigentlich sehr, sehr, ich will nicht sagen durchschnittlichen, aber sehr, sehr typischen Zweitliga-Fußball. Das heißt, Fokus auf Emotionalität, auf Energie, auf Intensität, kompakte, stabile Defensive, Umschaltspiel und dann schauen wir mal. Also Fokus wirklich, und das hat er auch selber gesagt, der Fokus lag erstmal drauf, Bochum defensiv zu stabilisieren, dafür zu sorgen, dass sie nicht mehr so viel Gegentore bekommen, dass sie einfach ein gewisses Fundament haben und dass sie darauf aufbauen. Er hat auch zum Beispiel von der Fünferkette auf eine Viererkette umgestellt. Das funktioniert sehr gut. Und Bochum spielt jetzt vielleicht nicht, zugegeben, nicht den anschaulichsten Fußball der Liga, aber es funktioniert. Und ich finde es ganz lustig, weil Uwe Rösler ist wirklich so ein bisschen das Gegenstück zu Christian Tietz. Also wenn so Christian Tietz unter den Fußballlehrern so dieser stille Deutschlehrer ist, der dir in allem Detail erklärt, wie die Lyrik in der Weimarer Klassik war, dann ist Uwe Rösler so dieser Sportlehrer, der in kurzer Hose und Trillerpfeife am Sportplatz steht und dir Dampf unterm Kessel machst, wenn du beim Dauerlauf halt mal nur gehst und nicht läufst. Also der legt wirklich sehr viel Wert auf emotionale Ausstrahlung, der gibt einer Mannschaft unfassbar viel Energie, und das, wenn es nicht läuft, kann es lächerlich aussehen, aber gerade funktioniert es einfach und tut er diesem Verein mit dieser Energie sehr gut. Und so diese unterschiedlichen Typen zeigen sich aber auch in der Art und Weise, wie sie Fußball spielen. Also Bochum hat unter Uwe Rösler im Durchschnitt 41% Ballbesitz. Das ist zusammen mit Schalke der niedrigste Wert der Liga. Die liegen auch nur bei der Passquote auf Platz 15. Die spielen ganz wenig kurze Pässe, dafür spielen sie sehr viel lange Pässe. Die sind auf Platz 1, was die gelben Karten betrifft. Also die haben die meisten kassiert. Sie schießen wenig Tore aus dem Spiel heraus, dafür sind sie bei Standards brutal gefährlich. Sie haben ein unfassbar gutes Umschaltspiel. Sie schlagen gute Flanken. Also es sind wirklich so klassische Zweitligatugenden, das heißt kompakte Defensive, volle Energie auf dem Platz und dann Umschaltspiel und vorne ein bisschen schauen, was ja nicht unbedingt der Fußball ist, der immer unbedingt Spaß macht, aber am Ende zählen halt die Punkte. Und man muss ehrlich sagen, die holen sie unter Uwe Rösler bisher.
Ja, und jetzt nochmal kurz, nimm mal 1, 2, 3 Spieler, die für uns gefährlich sein können, und dann machen wir einen Haken am Bochum und gucken kurz auf uns.
Ich habe mir so 4 zentrale, für mich die besten Spieler rausgeschrieben. Das ist einmal Timo Horn, der Keeper. Den kennen wir aus seinen langen Jahren in Köln. Inzwischen ist er in Bochum. Der ist einer der besten Keeper der Liga. Es gibt diese Tore-Verhindert-Statistik, die Luca schon ein paar Mal angesprochen hat. Da ist er auf Platz 1, noch vor Keepern wie Tiag Ernst oder Loris Karius. Also Timo Horn ist wirklich ein Rückhalt und auch ein Grund, warum sich die Defensive so stabilisiert hat. Dann haben wir Maxi Wittek, einen offensiv starken Linksverteidiger, der sehr, sehr gute Flanken schlägt. Es gibt Ibrahima Sissoko, den im Übrigen auch wertvollsten Spieler des Kaders, der auch grundsätzlich absolut Erstliganiveau hat. Der war jetzt längere Zeit ausgefallen mit einer Verletzung, hat diese Saison noch nicht viel gespielt, ist vermutlich jetzt aber, also wird in der Startelf stehen. Der ist 1,93 groß, ist ein absolutes Kopfballmonster auf der 6, also das ist ein sehr defensiv starker Sechser. Und wenn wir schon bei Kopfballmonstern sind, dann komme ich zum letzten Spieler, den ich so als Schlussspieler heraushebe. Das ist Philipp Hofmann, der davor schon in Karlsruhe gespielt hat. Tobi verzieht gerade so ein bisschen das Gesicht. Ich weiß auch warum, weil der war auch mal in der, in Peine Ost für ein kurzes Intermezzo zu Hause. Also der hat schon so ein paar Zweitligastationen durch. Der hat aber halt auch immer gut getroffen. Also ich habe vorhin nochmal nachgeschaut, in Karlsruhe hat er nacheinander 19, 13 und 17 Saisontore geschossen in der zweiten Liga. Der ist 1,95 groß, der ist in der Luft brutal gut. Also das sind für mich so die Schlüsselspieler. Und aus diesen Schlüsselspielern ergibt sich für mich auch echt das, worauf wir aufpassen müssen. Kopfballduelle und Umschaltsituationen. Das sind einfach 2 große Bochumer Stärken, und die bitte im Kopf haben, lieber Christian Tietz.
Die wird er, glaube ich, im Kopf haben. Und wer noch ein bisschen mehr hören möchte über den VfL Bochum und auch vielleicht ein bisschen mehr hören möchte, wie ich das sehe, das Duell gegen den VfL, der ist herzlich eingeladen, den immer wieder VfL-Podcast zu hören. Da war ich zu Gast und durfte ein bisschen sprechen über 96 und den VfL Bochum, über Spiele im Dezember 2009 gefrorene Bierbecher. Und hört da kurz rein auf Spotify, auf irgendwelchen anderen Plattformen, wo ihr die Podcasts dann auch catchen könnt. Also catcht ihn, wenn ihr könnt, und er heißt immer wieder VfL-Podcast. Es gibt ja noch eine Heimmannschaft, Hannover 96. Mustafa Bundu und Hussein Chakroun, unsere Flügelzange, unsere frisch gebackene, ist verletzt. Wird auch längere Zeit ausfallen, bis ins neue Jahr hinein. Freunde, Kolja Uden hatte eine Zehenprellung, weil ihm einer böse auf den Fuß gestiegen ist im wunderschönen Auswärtsspiel in Münster. Was machen wir? Wie gehen wir es an? Wechseln werden wir in der Startelf? Wie können wir uns das vorstellen?
Ich fange mal an. Ich bin recht unbefangen, was dieses Spiel tatsächlich angeht. Vielleicht liegt es daran, dass ich das letzte Spiel nicht gesehen habe, weil die Weihnachtsfeiern jetzt langsam anfangen. Und ich darf ja verraten, dass es in meiner Vorwärts-Nachwahl-Tipprunde ganz gut läuft. Und darum, ich bin so ein Gefühlstipper und ich habe, was das Spiel angeht, ein gutes Gefühl. Bochum hat uns in der Vergangenheit zu Hause ganz gut gelegen. Wir haben jetzt natürlich krasses Verletzungspech, muss man echt mal sagen. Ich finde, dass Chakroun gerade jetzt, wo er auch, ich glaube, im Spiel davor erst aus einer Verletzung zurückgekommen ist, jetzt direkt wieder lange ausfällt, ist brutal bitter. Dass Lukas Lieblingsspieler ausfällt, ist auch bitter, weil er jetzt sein erstes Tor ja gerade gemacht hatte. Und ja, deswegen hemmt uns das natürlich, ist ganz klar. Aber wir haben trotzdem immer noch eine brutale Qualität. Ich bin gespannt, wen er dann in die Startelf am Ende packen wird. Ich habe natürlich auch schon ein paar Ideen, mit denen ich nicht ganz zufrieden bin, aber ich denke, der Trainer wird es so machen. Und wir müssen auf jeden Fall da weitermachen, wie wir es in den letzten Heimspielen gemacht haben und einen anderen Auftritt zeigen als zuletzt. Ich habe den Spielbericht zum letzten Spiel gesehen. Das war ja ein sehr zähes Spiel. Korrigiert mich da gerne. Ich habe von den Highlights nicht viel gesehen.
Korrigiere dich gerne. Ich möchte auf gar keinen Fall, dass wir weitermachen wie bei den letzten Heimspielen.
Die wir gewonnen haben?
Ja, weiß ich nicht. Also die letzten Heimspiele, die wir gewonnen haben, daran erinnere ich mich aber nicht.
Dann lass uns doch ein letztes Spiel draus machen. Wir wollen gar nicht auch, also ich weiß, jetzt müsste die Sendung eigentlich losgehen. Sie ist aber im Begriff zu enden. Das heißt, ja. Wir konzentrieren uns jetzt eigentlich nur noch darauf, wen wir auf den Flügeln aufstellen würden, weil das sind die entscheidenden Positionen im Sturmzentrum. Das ist nochmal interessant und dann tippen wir und dann sind wir durch. André.
So, und genau deswegen würde ich nämlich Folgendes vor. Also gut, die meisten Positionen sind einfach klar. Ich würde im Gegensatz zu euch natürlich mit Pichler starten, nicht mit Kehlmann, und sozusagen den Move der ersten Saisonspiele zaubern. Ich finde Pichler weiterhin bockstark und du musst mit Größe und mit jemandem, der den Ball abschirmt, kann vorne was entgegensetzen. Ferdi hat es ja auch gerade angesprochen. Und dann Kehlmann einfach von der Bank bringen. Okay, das ist die einzige kritische Position. Ansonsten außen müssen wir halt gucken. Für mich ganz klar, ich würde tatsächlich logischerweise Jokota spielen lassen. Gut, da kommt ja kein Weg dran vorbei. Und dann habe ich mir überlegt, spielen wir klassisch unser System weiter, was wahrscheinlich Tietz machen wird. Dann müsste er wahrscheinlich Kokolo bringen, denn Yannick Roche wird ja hoffentlich verkauft. Und Alternative wäre, und das wäre mein Hot Take, aber natürlich wird Tietz das nicht machen, wäre Taibi. Also rechts Jokota und vorne links würde ich Taibi bringen und ansonsten alles gleich lassen, wie sonst auch immer. Die einzige Diskussion ist, wenn Uden fit ist, woran ich nicht glaube, würde ich trotzdem mit Neubauer starten, Uden also auf die Bank und vorne, wie gesagt, Pichler und dann rechts Jokota, links Taibi, fertig ist der Lack. Und zu Hause muss die Mannschaft eine Reaktion zeigen auf die letzten Heimspiele und auf das Preußen-Münster-Spiel. Und ganz ehrlich, dann macht der VfL mit seinem Doppelpass überhaupt keinen Gegner mehr nass. Also das passt schon.
Okay, denn ist Stand jetzt fit. Ferdi, wie würdest du die Flügelposition besetzen und das Sturmzentrum? Hat André recht, wenn er behauptet, du stellst Kellmann auf?
Nee, ich finde es schön, dass ich mir heute doch nochmal einig mit André bin, denn ich würde auch Pichler aufstellen. Ich glaube auch, dass es ganz gut ist, wenn wir dieser Bochumer Kopfballstärke mit Pichler ein bisschen was entgegensetzen. Das ist unser athletisch bester Spieler. Außerdem glaube ich, dass Kellmann besser als Joker funktioniert. Der hat es auch in der Startelf ordentlich gemacht. Ich glaube trotzdem, dass die Aufteilung Pichler, Startelf, Kellmann, Joker besser ist. Rechts spielt natürlich Jokota. Ich möchte noch ergänzen, hinten rechts nehme ich mal zu daraus, weil ich den die letzten Spiele echt nicht gut fand. Das heißt, ich stelle Neubauer links hin und Kolja Uden, wenn er denn fit ist, rechts. Und auf den Flügeln lande ich dann eben bei Jokota und links ist halt echt die große Frage. Mir gefallen sowohl Kokolo als auch Rochelt nicht so richtig. Ich glaube, mir wäre Rochelt noch lieber, aber grundsätzlich sind beides Spieler, die Platz brauchen. Bochum wird uns eines nicht geben bei einem Auswärtsspiel. Das ist Platz. Die werden sich da einbunkern, die Defensive dicht machen. Dann hast du Kokolo, der Platz braucht. Du hast Rochelt, der sich, wenn die gegnerische Defensive kompakt steht, überhaupt nicht traut, da irgendwie anzudribbeln. Deswegen bin ich tatsächlich auch bei Taibbi. Ich glaube, seine technische Stärke könnte uns gut tun, wenn es am Ende dann aber Rochelt oder Kokolo sind, dann ist es auch so, dass es einfach nicht optimal, dass Chacon da gerade ausfällt.
John, für dich nochmal die Position links, rechts, vorne.
Also ich, nur ganz kurz zu Ferdi, ich würde lieber Jonas Sterner hinten aufstellen und zu seinem zweiten Einsatz kommen lassen, als Neubauer nochmal hinten rechts aufzustellen. Nur mal ganz kurz dazu.
Ferdi stellt auch Uden auf und nicht Neubauer rechts. Uden spielt rechts, Neubauer links.
Okay, genau. Never mind. Das ist wiederum okay, aber ich würde in meiner Startelf Uden tatsächlich nach vorne stellen, wenn er fit ist, und auf die rechte Seite Jokota stellen. Im Sturm, ich gehe davon aus, der Trainer wird Kellmann aufstellen, ich würde aber Pichler aufstellen, weil Kellmann für mich so ein klassischer Auswärtsstürmer ist und dort auch mehr getroffen hat.
Okay, ich mache es fast ganz anders. Also für mich spielt auf jeden Fall Kellmann das Tor, was er in Münster erzielt hat, wie er da geschickt wurde, wie er sich durchgesetzt hat, wie er eiskalt verwandelt hat. Das ist der Kellmann, den ich in den ersten Saisonspielen vermisst habe, wo er zu viel vergeben hat, wo er auch dann Pichler ersetzt hat und ein bisschen zu viel vergeben hat. Aus meiner Sicht müsste der bei 6 Toren mehr stehen. Er scheint jetzt diese Form zu haben durch die Regelmäßigkeit der Spiele in der Startelf. Deswegen spielt er bei mir. Ich stelle rechts auch Uden, ich stelle links Neubauer, offensiv stelle ich links Kokolo. Tietz hat heute so viel in der PK über Kokolo gesprochen, dass ich glaube, dass er spielt. Rechts Jokota. Und damit haben wir es. Der Tipp von mir ist 3:0 für Hannover 96. André, wie geht's bei dir aus?
Wow.
Ja, ist so. 3:0.
Also meine Gefühlslage ist bei Dezember-Spielen ja immer relativ mies, weil Wetter schlechter nieselt ist und irgendwas. Deswegen habe ich immer gefühlt so 0-0, aber wir müssen gewinnen. Es geht daran keinen Weg vorbei. Und leider werde ich es ja nicht aus tief im Westen sehen können. Dementsprechend muss ich es von der anderen Seite mir angucken und ich werde 2 Hannover-Tore sehen und nicht genauso viele Bochum-Tore. Ergo gewinnen wir 2:0, 1:0, 0.
2-0, also ich 3-0, André 2-0, John.
Ich wollte auch 2-0 nehmen. Jetzt nehme ich 3-1.
Kannst du doch.
Na gut, dann 2-0.
2-0, Ferdi.
Eigentlich sprechen Stimmung, es spricht Form für Bochum. Aber ich glaube trotzdem, am Ende sind wir die bessere Fußballmannschaft. Und ich glaube daran, dass die aktive Spielweise belohnt wird. Wir gewinnen 1:0. Tor schießt natürlich Jannik Rochelt.
Okay. Das ist ein heißer Call, werden wir sehen. So, meine Lieben, was passiert? Am Samstag werden wir uns treffen. All diejenigen, die uns ihr Spotify-Wrapped geschickt haben und die uns zumindest mal auf den vordersten Plätzen, Platz 1 ist vielleicht auch ein bisschen viel gefordert gewesen. Das gab Leute, die das hatten, und zwar nicht zu wenige. Ich will nicht, dass es so klingt, es gab keinen. Ne? Besonders Chris war da ganz weit vorne. Nein, aber diejenigen, die uns das geschickt und nachgewiesen haben, sind bereits benachrichtigt über Treffpunkt und Treffuhrzeit, sagt man das so? Nein, Treffpunkt und Zeit. Und die jetzt der Meinung sind, halt, ich habe es doch auch geschickt, und weil ich habe ein bisschen den Überblick verloren. Ich bin ehrlich, es war auf mehreren Plattformen, waren ein bisschen viele Leute. Also wenn da jemand da draußen ist, der der Meinung ist, hey, ich habe euch doch das auch geschickt und ihr habt gesagt, ich bin dabei und jetzt habe ich noch gar keinen Zeitpunkt und noch gar keinen Ort, dann meldet euch bitte nochmal Insta, X, wo immer ihr wollt, ruft mich auf meinem Handy an, schreibt mir per WhatsApp, ist mir egal. Also, das heißt, meldet euch nochmal, damit ihr dann auch natürlich dabei sein könnt. Übrigens, vielen herzlichen Dank natürlich all denjenigen, die uns so treu und so häufig hören, dass wir überhaupt so weit oben sind in eurem Instagram, in eurem Spotify Wrapped. Das ist für uns ganz, ganz große Motivation. Das ist so ein bisschen so, als wenn Christian Tietz davon spricht, dass die Masse da im Stadion nochmal das Maximum aus einem rausholt. Das macht ihr mit uns auch. Ihr holt das Maximum und das Beste aus uns heraus. Und das werden wir euch auch nochmal ins Gesicht sagen, wenn wir euch denn dann am Samstag treffen. Außerdem bedanken wir uns bei euch mit einem kleinen Weihnachtsbonus, möchte ich es nennen. Ihr erinnert euch alle sicherlich noch an Hands of God. Hands of God, die diese wundervollen Bilder gemacht haben vom Colt mit dem Pokal und von dem Tele von Kopenhagen von Lars Stintl. Hands of God schenkt euch 10%. Wir schenken euch 10%. Das heißt, ihr bekommt zu Weihnachten einen 10%-Gutschein. Ihr treuen vom WePort-HörerInnen und dieser Gutschein, den veröffentlichen wir in unserer Insta-Story. Den veröffentlichen wir natürlich in unserem WhatsApp-Kanal. Ja, ansonsten sage ich ihn jetzt nicht. Ihr müsst uns also folgen, ihr müsst uns da finden und ihr müsst da natürlich an unserer Seite sein. Dann erfahrt ihr auch den Coupon-Code, den Rabattcode und dann könnt ihr ordentlich sparen bei diesen richtig geilen Dingern zu Weihnachten. Wir singen heute nicht. Wir freuen uns auf euch am Samstag. Wir freuen uns auf ganz viel, könnt ihr euch auch freuen, auf Social Media am Samstag. Es wird Insta-Live geben. Es wird ganz viele Storys geben. Es wird André wird singen, da werde ich ihn zu zwingen. Ach, das ist ein schöner Reim, ich wollte auch einen Reim machen. Das heißt, wir werden ganz, ganz viel berichten. Wir sind nämlich eingeladen worden, herzlichen Dank da noch einmal für von Dentastico. Wir dürfen das Spiel aus dem Businessbereich verfolgen. Wir werden euch da so ein bisschen mitnehmen. Also, danke an euch alle. Danke Ferdi, danke John, danke lieber André. Jetzt sage ich es doch mal und dann... Auch ganz herzlichen Dank natürlich an Kian in Australien. Du hörst uns ganz, ganz treu und ganz fleißig. Du bist gerade da, bist Anfang Januar wieder zurück. Vielen Dank für deine Treue, vielen Dank fürs Zuhören. Schade, dass du aber nicht dabei sein kannst bei unserem Treffen am Samstag. Genieß aber weiterhin jede Folge unseres Podcasts. Ganz viel Spaß für den Rest der Woche. Kommt gut zu unserem Treffpunkt, die ihr eingeladen seid. Und... Feuert 96 am Samstag an. Zum 3:0, 2:0, 2:0 oder auch 2:1 Heimsieg. Völlig egal, Hauptsache wir gewinnen. Denkt immer daran, 96 Allee und bis bald.
Ich hoffe, es hat euch auch so gut gefallen wie mir. Dann bis zum nächsten Mal. Euer Carsten Linke.
Miro Klose war nie der spektakulärste Stürmer seiner Zeit. Nicht der technisch feinste, nicht der schnellste, nicht der lauteste, aber vielleicht war er der zuverlässigste. Er war da, wenn es zählte, auf der größten Bühne, ohne Pose, ohne Drama, ohne Inszenierung, aber immer mit vollem Einsatz. 137 Länderspiele, 71 Länderspieltore, Weltmeister, Rekordhalter, Zahlen, beeindruckend, aber sie erklären ihn nicht. Was Miro Klose besonders macht, ist die Haltung hinter seinen Treffern. Er hat nie den Schiedsrichter getäuscht, obwohl er es gekonnt hätte, nie den Trainer öffentlich unter Druck gesetzt, obwohl er es gedurft hätte und nie das Rampenlicht genutzt, obwohl es ihm eigentlich zugestanden hätte. In einer Ära der Egos war er immer Team. In einer Ära der Posen war er Haltung. Miro Klose, ein Antistar und Protagonist in der neuen Ausgabe der 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.